auch ein Gruß bei den Gästen auf der Tribüne. Und damit sind wir schon beim Gegenstand der Anhörung. Das ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf des Steueränderungsgesetzes 2025 in der Drucksache 21/1974. Der Antrag der Fraktion der AfD, berufstätige Pendler sofort entlassen, Entfernungspauschale für Kraftfahrzeuge ab dem ersten Kilometer auf 50 Cent erhöhen und an die Preisentwicklung anpassen. Drucksache 21/2363 und der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Steuergerechtigkeit stärken und Steuerbürokratie abbauen. Drucksache 21/2558. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab Ihre Stellungnahmen zugesandt haben, sind diese bereits im Vorfeld dieser Anhörung verteilt worden. Sie sind Bestandteil auch des Protokolls dann der heutigen Sitzung. Ich begrüße die Vertreter des Ministeriums für Finanzen, Herrn Ministerialdirigenten Herrn Rojo, zu meiner Rechten. Es ist auch noch avisiert, dass der Staatssekretär Schrodi zu einzelnen Punkten der Anhörung auch uns beehren wird. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1,5 Stunden vorgesehen, also bis ca. 15.30 Uhr. Ziel ist es, wie immer, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit der Fragestellung zu geben. Daher haben wir uns, glaube ich, auch auf ein ganz praktikables Verfahren verständigt. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt und die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Stärke der im Bundestag vertretenen Fraktionen. In diesem Zeitraum von den 5 Minuten müssen sowohl die Fragen als auch die Antworten erfolgen. Heißt wie immer, je kürzer die Fragen formuliert, desto mehr Zeit bleibt auch für die Antworten der Sachverständigen oder Anzuhörenden. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich Sie darauf zu achten, dass auch den Experten ebenfalls Zeit noch für eine Antwort verbleibt. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Fragestellung auch immer den konkreten Sachverständigen zu nennen, an den sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie auch den Verband gegebenenfalls mit seinem vollen Namen, da wir dies auch protokollarisch so festhalten werden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit noch nichts geschehen, mir die Fragesteller der verschiedenen Fragerunden noch zur Verfügung zu stellen. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet und im Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zum Protokoll, letzte Bemerkung. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass auch alle hier im Saal damit einverstanden sind, dass wir das so praktizieren. Ich sehe es so. Dann zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonbandaufzeichnung werde ich jeden Sachverständigen vor der Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich bitte alle, die Mikrofone zu benutzen und am Ende der Redebeiträge auch wieder auszustellen. Da die Bildübertragung ins Internet bzw. der Livestream an die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist und das Mikrofon auch mit der Kamera, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon erst einzuschalten, kurz zu warten und dann können Sie loslegen, damit die Kamera auch die Möglichkeit hat, den Redebeitrag vollständig zu erfassen. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonbandaufnahmen durch Dritte, untersagt sind. Und damit sind wir beim Beginn der Anhörung und das Wort geht an die Unionsfraktion. Der Kollege Günzler hat das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, nach Berlin zu kommen. Das Steueränderungsgesetz ist so eine Art Jahressteuergesetz, habe ich so das Gefühl, obwohl nicht ganz so viele Maßnahmen enthalten sind wie in so einem Jahressteuergesetz, sind aber Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden sind. Und man sieht, dass die Koalition diese Maßnahmen auch zügig jetzt umsetzen möchte. Und als Mitglied des Sportausschusses würde ich die erste Frage an den Deutschen Fußballbund, an den Herrn Präsidenten Neuendorf richten. Wir haben ja auch ein größeres Gemeinnützigkeitspaket hier vorgesehen. Das beinhaltet im Wesentlichen die Anhebung der Übungsleiter und Ehrenamtspauschalen. Wie bewerten Sie diese Lösung? Geht es in die richtige Richtung? Hätten Sie noch weitere Vorschläge? Also eine breite Antwortmöglichkeit ist Ihnen gegeben.
Bevor Sie das Wort erteilt bekommen, herzlichen Glückwunsch auch noch einmal zur Wahl zum Präsidenten. Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Günzler, vielen Dank für die Gelegenheit, hier vortragen zu dürfen. Vielleicht noch mal, wir reden heute über viele andere Themen, aber ich nutze gerne die Gelegenheit noch mal Richtung Ehrenamt ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu machen, zumindest aus der Perspektive des Fußballs. Sie wissen, der DFB ist der größte Sportfachverband der Welt und insgesamt engagieren sich in Deutschland zwar knapp 9 Millionen Menschen ehrenamtlich, aber allein beim DFB sind es 1,7 Millionen, also doch eine erhebliche Zahl, die sich im Fußball oder rund um den Fußball engagiert. Ich mache das immer gerne an ein paar Zahlen deutlich, auch in meinen sonstigen Beiträgen und Reden, dass man sich vorstellen muss, was Wochenende für Wochenende in Deutschland passiert. Wir haben 1,4 Millionen Fußballspiele, die wir jährlich organisieren, wöchentlich 65.000 Spieler. Und das sind eben nicht nur die 22 Spieler plus Ersatzspieler auf oder neben dem Feld, sondern es ist eben auch eine erhebliche Zahl von Ehrenamtlichen, die diesen Spielbetrieb ermöglichen. Und man kann sich ungefähr ausrechnen, wie viele Menschen angesichts von 65.000 Spielen Wochenende für Wochenende dann im und um den Fußball aktiv sind und sich in unserem Land bewegen. Wir haben in Deutschland einen riesigen Schatz, wie ich finde, und das sind unsere 24.000 Vereine, Fußballvereine alleine in Deutschland, 24.000 an der Zahl, wo wir alles tun, natürlich als Verband, aber eben auch immer wieder darauf hingewiesen haben Richtung Politik, dass wir dafür sorgen müssen, dass dieser Schatz, wie ich es immer gerne nenne, auch erhalten bleibt, weil Fußball natürlich gleich mehrere enorm wichtige Felder abdeckt. Das ist natürlich das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, Integration, das ist das Thema Gesundheit, viele, viele andere Aspekte, die davon tangiert werden. Und deswegen legen wir immer die Hand in die Wunde und sagen, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass Menschen sich weiter im und für den Sport, aber insbesondere aus meiner Sicht dann eben auch für den Fußball engagieren. 90% aller Fußballvereine von den 24.000, die ich gerade genannt habe, sind ehrenamtlich organisiert. Und daran kann man ungefähr ermessen, wie viele Menschen davon tangiert sind, von den Maßnahmen, die jetzt auch getroffen wurden seitens der Regierung. Wir haben vielleicht nachher noch Gelegenheit, in die Tiefe zu gehen, aber grundsätzlich spiegelt das, was hier niedergeschrieben worden ist, das, was unsere Erwartungen trifft. Wir haben umfangreiche Kataloge gemacht im Vorfeld der Bundestagswahl, unsere Erwartungen formuliert Richtung Koalitionsvertrag, unsere Erwartungen aber auch adressiert an jede einzelne Partei für die Wahlprogramme. Und wir dürfen sagen, dass viele der Dinge, die uns am Herzen lagen vor der Wahl und auch danach, jetzt sich in diesem Steueränderungsgesetz widerspiegeln. Und das Wichtigste ist natürlich eine Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale. Aber es gibt auch, und das darf man nicht geringschätzen, erhebliche Verbesserungen, was steuerrechtliche Vorgaben betrifft, die unter denen gerade kleine Vereine sehr ächzen, die ihnen, glaube ich, jetzt Stichwort Entbürokratisierung das Leben deutlich vereinfacht. Im Detail kann ich darauf die einzelnen Punkte gerne eingehen bei Bedarf, aber im Grundsatz sind wir sehr zufrieden damit. Ich sage aber auch, es ist ein erster Schritt, aber definitiv in die richtige Richtung. Wir werden dann hoffentlich gemeinsam mit den Kollegen aus dem Sportausschuss auch noch die Möglichkeit haben, an der einen oder anderen Stelle eine weitere Schärfung herbeizuführen. Aber im Grundsatz, das möchte ich gerne noch mal betonen, sind wir mit dem, was jetzt ausgeführt wurde, sehr einverstanden.
Vielen Dank, Herr Nöllendorf. Und das Wort geht an die AfD-Fraktion. Der Abgeordnete Douglas, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen an alle Sachverständigen. Meine erste Frage geht an Frau Hartges von der DEHOGA. Und zwar, ich habe zwei Fragen. Die erste ist, wäre eine einheitliche Regelung in der Gastronomie auf 7% ohne Ausnahmen nicht sinnvoll? Das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir eine Absenkung der Steuern grundsätzlich begrüßen, aber wir schlagen ja vor, dass die Absenkung auf 7% auch die Getränke umfasst und somit eben ausnahmslos wäre. Das Ganze vor dem Hintergrund eines von allen Seiten befürworteten Bürokratieabbaus. Und eben auch ganz in der Praxis würde das eben bedeuten, keine unterschiedlichen Preisschilder mehr für Kaffee mit Milch, in welchen Anteil auch immer und so weiter. Das wäre die erste Frage. Die zweite würde ich nach Ihrer Beantwortung stellen. Vielen Dank.
Frau Hartges, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses, sehr geehrter Abgeordneter, ja, gerne gebe ich dazu Auskunft. Also zunächst mal bleibt festzuhalten, wie es auch in der Begründung zum Gesetzentwurf ja ausformuliert ist, dass es einmal um die Stärkung der Gastronomie geht, dass es um die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen geht und drittens um die Beseitigung von Abgrenzungsschwierigkeiten. Und unser Hauptargument seit 68, seit Einführung der Umsatzsteuer, auch da gab es schon diese Diskussion und das Anliegen, Essen, Speisen einheitlich zu besteuern, ist eben, dass es hier das Problem gibt, innerhalb einer Gütergruppe, Essen, Speisen, gibt es unterschiedliche Steuersätze. Und der Anteil der 7% Umsätze am gastronomischen Umsatz von rund 70 Milliarden Euro betrug bereits 2019 26,6%. In der Pandemiezeit war nur To-Go, Essenslieferung, Drive-In möglich. Will heißen, diese Angebotsformen liegen heute insgesamt mit Sicherheit bei über 30% des gastronomischen Umsatzes. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle die Vielfalt in dieser Branche, die ja auch eine hohe Systemrelevanz hat im Bereich der Daseinsvorsorge, aber eben auch als soziale Begegnungsstätten, sind die Betriebe mega relevant. Und dass wir diese Betriebe im Wettbewerb nicht weiter benachteiligen, weil die handwerklich arbeitenden Betriebe, die sorgen für Innovationen, sie sorgen für den Erhalt der kulinarischen Vielfalt. Entschuldigung, bitte. Und das tun eben nicht die Betriebe, die standardisierte Produkte offerieren. Also es sind die Burger, die Pizzas, die Currywürste und Döner, die haben Konjunktur. Die werden aber alle fast mit 7% verkauft. Und das, was im Wirtshaus liebevoll zubereitet wird und offeriert wird und wo auch eine entsprechende Atmosphäre geboten wird mit 19%, das sind 12 Prozentpunkte Nachteil in der Kalkulation, im Wettbewerb. Und das ist unser Anliegen, die einheitliche Besteuerung aufspeisen und damit eben auch die Existenz und Zukunftssicherung der Vielfalt in unserer Branche, auch der regionalen Gastronomie, weil wir wissen, gerade im ländlichen Bereich haben diese Betriebe es besonders schwer und in den Städten fehlen sie auch. Die Betriebe, die auch für Vielfalt stehen und die für Lebensqualität sorgen. Und ich glaube, diese hohe, auch gesellschaftliche Funktion der Branche, die arbeitsmarktpolitische Rolle der Branche mit 2,2 Millionen Beschäftigten, muss hier auch in diesem Kontext gewürdigt werden. Und von daher begrüßen wir es ausdrücklich, dass die einheitliche Besteuerung von Essen hier jetzt Gegenstand des Gesetzentwurfs ist, im Steueränderungsgesetz enthalten ist, im Haushaltsplan enthalten ist. Und die Branche schöpft Hoffnung, weil die Situation ist extrem schwierig in der Branche. Und die Umsatzrückgänge sind eklatant. Wir liegen also immer noch 18% in der Gastronomie real unter 2019. Und auch nominal liegen wir aktuell deutlich im Minus gegenüber dem Vorjahr. Und das zeigt, dass es hier wirklich sehr, sehr ernst um diese Branche ist. Und von daher ist es sehr, sehr zu begrüßen, dass eben aus diesen drei Gründen Unterstützung der Branche, Beseitigung der Wettbewerbsverzerrung, Beseitigung der Abgrenzungsschwierigkeiten, das betrifft den Catering-Bereich, wenn die Spülleistung, also der Teller hinzukam, wurde der gesamte Vorgang zu 19%. Und nur wenn das Essen im Container abgestellt wurde, am Krankenhaus, bei dem Event, dann waren es 7%. Und das wird auch beseitigt. Und deswegen ist das sehr zu begrüßen. Und diese Argumente greifen nicht bei den Getränken. Das hätten wir uns früher auch gewünscht. Aber wir haben nun intensive Diskussionen gehabt. Das Thema, Entschuldigung.
Sie haben noch ausreichend Möglichkeit, bestimmt, wenn ich so meine Kollegin kenne. Das Wort geht weiter an die SPD-Fraktion, der Kollege Behrens.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Unsere erste Frage geht an Herrn Didier vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt, die Mitgliedschaften in Gewerkschaften durch steuerliche Anreize zu fördern. Gerade Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen sind durch die Mitgliedsbeiträge oft stärker belastet, obwohl sie besonders vom Schutz der Tarifverträge, Rechtsberatung und gewerkschaftliche Unterstützung profitieren. Vor diesem Hintergrund interessiert uns die Einschätzung des DGBs. Wie könne könnte eine steuerliche Förderung ausgestaltet werden, die sozial gestaffelt ist, also insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen entlastet und gleichzeitig unbürokratisch umgesetzt werden kann. Welche Modelle oder Mechanismen hält der DGB für praktikabel, um die Mitgliedschaft attraktiver zu gestalten, ohne den Verwaltungsaufwand immens zu erhöhen?
Herr Didier, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Behrens, für die Frage. Was wir uns in diesem Bereich vorstellen, ist eigentlich keine Besserstellung, sondern eigentlich eine Gleichbehandlung von Gewerkschaftsmitgliedern mit Nichtmitgliedern im Bereich des Arbeitnehmerpauschbetrages. Ich will das mal kurz erläutern. Der Arbeitnehmerpauschbetrag wird heute bei einem Einkommen oder der Mitgliedsbeitrag auf ein Durchschnittseinkommen nach gesetzlicher Rentenversicherung zehrt heute schon in etwa einen Arbeitnehmerpauschbetrag zur Hälfte auf. Bei geringeren Einkommen und entsprechend niedrigeren Mitgliedsbeiträgen liegen wir da aber doch schon auch regelmäßig bei um die 25%, die der Arbeitnehmerpauschbetrag allein dadurch schon aufgezehrt wird. Was wir uns deshalb vorstellen, ist, dass die Gewerkschaftsbeiträge immer auch zusätzlich zum Arbeitnehmerpauschbetrag steuerlich absetzbar sein sollten. Das würde dazu führen, dass wir dann eine Gleichbehandlung hätten an der Stelle. Und man muss ja auch sich immer vor Augen halten, dass Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes ja auch Verabredungen oder Regelungen verbietet, die zu einer Schlechterstellung oder die es schwerer machen, sich in Berufsverbänden, in Gewerkschaften zu organisieren. Und durch diese Ungleichbehandlung von Organisierten gegenüber Unorganisierten sehen wir eigentlich das an der Stelle erfüllt und würden uns deshalb vorstellen, diese Ungleichbehandlung zu beseitigen. Also es geht nicht ausdrücklich um eine Privilegierung oder Besserstellung, sondern aus unserer Perspektive wäre das ein Beitrag zur Gleichbehandlung im Steuerrecht für Gewerkschaftsmitglieder.
Herr Behrens. Ja, herzlichen Dank dazu. Dann würde ich noch eine Frage hinterher schieben. Die Zeit haben wir. Die Mobilitätsprämie bietet Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine finanzielle Unterstützung beim Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Im Rahmen der vorliegenden Gesetzentwurf möchten wir sicherstellen, dass die bisher befristete Prämie für Steuerpflichtige mit geringem Einkommen dauerhaft erhalten bleibt. Wie beurteilt der DGB die aktuelle Ausgestaltung der Mobilitätsprämie im Entwurf? Erachtet der DGB die Maßnahme als sachgerecht, um tatsächlich einen wirksamen Anreiz für den Umstieg auf nachhaltige Mobilität zu schaffen?
Herr Didier, bitteschön, wenn das Wort
ist. Ja, vielen Dank. Die Mobilitätsprämie ist von ihrer Systematik eigentlich ein Ausdruck dafür, dass die Absetzbarkeit des Arbeitsweges auch anders gehandhabt werden kann, als wir es heute und seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit der Entfernungspauschale kennen. Die Mobilitätsprämie wäre insofern eigentlich unseres Erachtens ein gutes Vorbild, das zur generellen steuerlichen Anerkennung des Arbeitsweges herzunehmen. Weil die Mobilitätsprämie vor allem ausschließlich nur von den Gefahrenkilometern abhängig ist. Insofern ist es für uns auch nicht nachvollziehbar, dass die Mobilitätsprämie, so wie sie jetzt im Moment im Steuerrecht drinsteht, erst ab dem 21. Kilometer gezahlt wird, sondern es gibt eigentlich keine Gründe, die dem entgegenstehen, das wie auch bei der Entfernungspauschale vom ersten Kilometer an geltend zu machen. Und darüber hinaus, wie gesagt, würden wir uns wünschen, wenn man die Mobilitätsprämie in ihrer ganzen Systematik zum Vorbild hernehme, systematisch die Entfernungspauschale nach diesem Vorbild umzugestalten, weil dann ausschließlich nur noch die Anzahl der gefahrenen Kilometer maßgeblich wäre und nicht mehr die Höhe des Einkommens für die tatsächliche monetäre Entlastung.
Okay, herzlichen Dank.
Dann geht das Wort weiter an die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Und mir ist angezeigt, der Kollege Müller hat das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Hans-Böckler-Stiftung, an Professor Dulin. Nämlich, wie beurteilen Sie die in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Steuersenkungen, insbesondere was die Steuersenkung für Speisen der Gastronomie betrifft und die Anhebung der Entfernungspauschale? Wie beurteilen Sie das im Hinblick auf die verteilungspolitischen Wirkungen und die Tragfähigkeit von dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage von Bund, Ländern und Kommunen? Die Bundesregierung hat ja das Ziel, auch für wirtschaftliche Stabilisierung und Entlastung der Menschen zu sorgen. Das Ziel teilen wir natürlich. Aber wie sehen Sie angesichts der Gesamtlage diese beiden Maßnahmen?
Herr Professor Dulin, bitteschön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Müller, ganz herzlichen Dank für die Frage. Sie haben das gerade schon angesprochen, die öffentlichen Haushalte stehen unter enormem Druck. Zwar hat es die Grundgesetzänderung mit dem Sondervermögen für Investitionen und Klimaschutz gegeben, aber schon vorher waren die Lücken sehr groß und auch im nicht investiven Bereich. Gleichzeitig hat die deutsche Wirtschaft eine anhaltende Wachstumsschwäche. Die kommt vor allem daher, dass wir diese geoökonomischen Verschiebungen haben, sehr aggressive Industriepolitik aus China, sehr aggressive Industrie- und Handelspolitik aus den USA. Und das trifft den deutschen Export und die deutsche Industrie. Und es wirken die Folgen des Energiepreisschocks weiter nach. Und in einer solchen Situation sollten alle gesetzlichen Vorhaben aus unserer Sicht darauf geprüft werden, ob sie dazu beitragen, das Wachstum anzukurbeln. Das kann natürlich auch darüber gehen, dass man Haushalte so gezielt entlastet, dass sie mehr konsumieren. Aber wenn man sich jetzt anguckt, diese beiden Maßnahmen erfüllen aus unserer Sicht dieses Kriterium nicht. Und fangen wir mit der Mehrwertsteuersenkung für Speisen und Gastronomie an. Man müsste jetzt erstmal auch fragen, warum eigentlich dieser eine Wirtschaftsbereich so pauschal subventioniert werden soll. Wir haben auch andere Wirtschaftsbereiche, die Probleme haben. Mir ist auch nicht klar, ob das der Wirtschaftsbereich ist, der jetzt für die Wachstums-, fürs Schaffen von gesamtwirtschaftlichem Wachstum so relevant ist. Dazu räumt die Bundesregierung selber in der Begründung ein, dass die Wirkung der Subvention davon abhängt, wie stark die Steuersenkung in niedrigen Preisen weitergegeben wird. Das dürfte sich sehr, sehr unterschiedlich sein. Wenn die Preise stark weitergegeben werden, dann hilft die Steuersenkung der Gastronomie nicht, sondern vor allem den Privathaushalten und da vor allem aber den reichen Haushalten, denen mit hohen Einkommen. Wir haben das einmal durchgerechnet an zwei Beispielen oder mehr Beispielen, das ist in der Stellungnahme, für den hypothetischen Fall, dass die ganze Steuersenkung weitergegeben wird in niedrigeren Preisen. Und ein Vier-Personen-Haushalt, zwei Erwachsene, zwei Kinder mit unter 18 Jahren, Einkommen 2.000 bis 2.600 Euro netto im Monat, die würden im Gesamtjahr um 61 Euro entlastet. Ein Single-Haushalt mit mehr als 5.000 Euro wäre um 155 Euro entlastet. Und das ist nicht verteilungsgerecht, aber es würde auch bedeuten, dass wahrscheinlich da kein Konsumimpuls kommt, weil dieser reiche Haushalt ohnehin sehr viel spart und das Geld tendenziell eher zur Seite legt. Zur Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer. Die Entlastung pro Kilometer ist gerade schon angesprochen worden. In Euro hängt ja von dem individuellen Grenzsteuersatz ab. Der wiederum hängt vom Einkommen ab. Desto mehr ein Haushalt verdient, desto mehr Cent kriegt er aus der Steuer von dieser Pendlerpauschale zurück. Von daher ist das auch eine Maßnahme dieser Form, vor allem die besser verdienenden Haushalte entlastet. Und auch das ist nicht, aus unserer Sicht nicht unbedingt zielführend. Wenn man jetzt Geld im Haushalt hätte, um diese Haushalte zu entlasten und die Pendlerinnen und Pendler entlasten wollte, dann wäre durchaus eine Umgestaltung zu einem Mobilitätsgeld, wie wir das gerade schon gehört haben, ein sinnvoller Weg. Aber ich bin mir nicht sicher, ob angesichts dieser Haushaltslage das aktuell die Priorität haben sollte. Noch ein Wort dazu. Der Privatkonsum ist schon das, worauf wir setzen fürs nächste Jahr, für die Erholung. Da muss man gucken, wie man den stabilisiert. Aber dafür sind diese Maßnahmen nicht besonders zielgerichtet. Danke.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage.
Ja, Herr Kollege Müller, Sie sind dran.
Bitte. Genau. Ja, ja. Vielleicht eine kurze Nachfrage noch. Wir haben ja in unserem Antrag auch vorgeschlagen, die Verpflegungspauschalen zu erhöhen. Entsprechend der Inflationsrate, wie bewerten Sie eine solche Maßnahme?
Herr Professor Dulin.
Ja, das wäre aus meiner Sicht eine sehr gute Maßnahme, nicht nur, weil man damit steuerlich mehr absetzen kann. Das ist, glaube ich, der sekundäre Effekt bei diesen Verpflegungspauschalen. Die Verpflegungspauschalen werden von vielen Unternehmen genutzt, quasi als Richtlinie, was sie ihren Beschäftigten erstatten. Und wenn man die erhöht, dann kann man damit rechnen, dass die Unternehmen für Menschen mit Auswärtstätigkeit eben doch mehr erstatten. Und hier ist schon deutlich, diese Pauschalen sind im Jahr 2000 nicht mehr angepasst worden und die Preise in der Gastronomie massiv gestiegen seitdem.
Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Dulin. Und das Wort geht an die Unionsfraktion. Kollegin Karliczek hat das Wort.
Ja, ich würde gerne meine Frage auch an Frau Hartges vom DEHOGA stellen. Sie haben ja gerade gehört, dass es angezweifelt wird, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Und vielleicht können Sie auch mit Blick auf den grenznahen Raum und auch auf die vielfältigen Wirkungen, gerade vor dem Hintergrund, dass Sie ja die zurückgegangenen Zahlen eben gerade schon genannt haben, noch mal darauf eingehen, was gerade, ich sag mal, das wirkliche Problem ist und warum es trotzdem hilft und warum es auch nicht nur eine Wettbewerbsfrage ist, sondern im Moment wirklich zur Stabilisierung der gesamten Gastronomie in Stadt und Land beitragen kann.
Vielen Dank, Frau Hartges. Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Abgeordnete. Also auf jeden Fall wird diese Maßnahme die wichtigste Maßnahme zur Zukunftssicherung der Gastronomie sein, der Gastronomie, der Restaurants, der Gasthäuser, der Cafés, die heute 19% haben. Imbisse haben vergleichsweise gute Entwicklung, das habe ich vorhin dargestellt. Aber es geht hier um die Vielzahl der Betriebe, die weniger als 10 Beschäftigte haben. Und das sind 85% von den 165.000 gastronomischen Betrieben, die haben weniger als 10 Beschäftigte. Es geht bei diesem Thema nicht um die Großen. Die größten 10 Unternehmen machen 50-100% ihrer Umsätze mit 7%. Das nur zum Hintergrund, sind viel weniger arbeitsintensiv, genauso wie der Lebensmitteleinzelhandel bezogen auf die gastronomischen Umsätze. Es geht wirklich um ihre Stärkung und was passiert, ist stark abhängig, wie sich die Kosten weiterentwickeln. Die Arbeitskosten, gemessen also vom Statistischen Bundesamt, sind in unserer Branche vom Frühjahr 2022 bis Sommer um 37,4% gestiegen. Die Nahrungsmittelpreise sind gestiegen um 27%, Energiekosten, also alles in einem sehr hohen Bereich. Oder wenn ich jetzt mal die Rindfleischpreise bemühe, von 19 sind um 52% gestiegen, allein gegenüber dem Vorjahr um 12%. Das sind alles Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Wir haben das ausgewertet. Sie haben auch in der Stellungnahme dazu eine Übersicht. Und das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, in welchem Umfang die Preise gestiegen sind. Die Preise für Hauptspeisen, für Gaststättendienst, Leistungen, ist auch in der Grafik dargestellt, sind weniger gestiegen. Die 12-Prozent-Punkte Differenz, wie die verwendet werden, ich glaube, das ist Sache eines jeden Unternehmers. Manche unterstellen uns, wir müssen da was empfehlen, aber das dürfen wir gar nicht, genauso wenig wie der Staat. Es ist originäre Aufgabe des Unternehmers, seine Preise zu kalkulieren. Und ich sage es ganz deutlich, es ist keine Frage des Wollens, sondern des Könnens, was der Unternehmer jetzt mit Blick auf die Kostenentwicklung und seine spezifische Situation machen kann. Und gehen Sie bitte davon aus, ich kenne viele Unternehmer, die wollen verloren gegangene Gäste wieder zurückholen. Und sie werden es nutzen für preisattraktive Angebote. Aber ein Unternehmen muss eben auch dauerhaft Gewinne erwirtschaften, um zu bestehen. Ja? Und die Familie ernähren. Wir reden wirklich hier von ganz, ganz vielen kleinen Betrieben. Und von daher wird das, denke ich mal, die Zeit bringen. Sie sind sehr verantwortlich umgegangen mit der Steuererhöhung, die zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist. Im Januar lag die Preiserhöhung da bei 6,6%. Also Sie sehen, dass die Branche da unterschiedlich reagiert, wie es ja auch eine Natur der Sache ist. Auf jeden Fall werden die 7% für Preisstabilität sorgen. Also das kann man auf jeden Fall sagen, wenn es keine ungewöhnlichen Überraschungen gibt. Die Steigerung des Mindestlohns betrifft unsere Branche ja in besonderem Maße. Das ist ja auch kommuniziert worden, dass wir da am stärksten betroffen sind. Und möchte an der Stelle auch noch mal in Erinnerung rufen, dass wir ganz vielen Menschen ohne Qualifikation und auch ganz vielen ausländischen Mitbürgern Beschäftigung bieten. Wir haben einen höchsten Anteil mit 46% und wir leisten hier einen wesentlichen Beitrag zur Integration dieser Menschen. Und das ist ein wichtiger weiterer Aspekt. Dann ergänzend auch noch mal, was oft vergessen wird, ganz viel hängt an unserer Branche, ob es vor Ort die Landwirtschaft ist, das Bäckerhandwerk, die Wäscherei, also ganz viele Zulieferer. Und wir haben eine Umfrage dazu auch durchgeführt. Also 75% der Betriebe kaufen ihre Produkte im Umfeld von 50 Kilometer ein. Und das heißt, unsere Betriebe sorgen ja auch in manchen ländlichen Regionen oftmals als einzige Arbeitgeber für das Funktionieren dieser regionalen Wirtschaftskreisläufe. Also Tourismus funktioniert nicht ohne unsere Betriebe. Ja? Und ich glaube, Deutschland, ich mache jetzt pünktlich Schluss. Dankeschön, Herr Vorsitzender.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Frau Achelwilm für die Fraktion Die Linke hat das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage betrifft auch den Komplex der Gastromehrwertsteuer und richtet sich an Frau Dr. Uhl von der NGG. Und mich würde noch mal interessieren, vor dem Hintergrund, was wir auch schon an Erläuterungen erhalten haben, unter anderem von Herrn Dulin, aber auch von der Vertreterin der DEHOGA, wie Sie es sehen, dass die Branche der Gastronomie, der es zweifelsohne, wie wir alle wissen, Betriebe gibt, die jetzt auch in den letzten Jahren und seit Corona weiß Gott zu kämpfen hatten, wie es trotzdem zu bewerten ist, dass eben diese Pauschale ja, stattfindet, dass da so stark gefördert wird, beziehungsweise eben so pauschal alle Betriebe unter einen Hut gesetzt werden für diese Art der Entlastung. Da würde mich noch mal interessieren, wie da Ihre Perspektive auf diese pauschale steuerliche Unterstützung ist.
Frau Dr. Uhl, bitte schön. Sie müssen das Mikrofon anmachen und dann kommt die Kamera rum.
Vielen Dank, das ist wirklich ein guter Tipp. Sie haben ja gerade schon darauf verwiesen, auf die Ausführungen von Frau Hartges, bezogen auf diese großen Bereiche, einmal wie die Wirkung dann ist, bezogen auf die Systemgastronomie und bezogen auf die kleineren Betriebe. Und logischerweise, wo ein hoher Umsatz ist, wirkt eine Reduktion der Umsatzsteuer auch besonders stark. Und wo ist der hohe Umsatz, hat Frau Hartges selber gerade gesagt, in der Systemgastronomie. Das heißt, die Systemgastronomie wird besonders, also die großen einkommensstarken Unternehmen werden natürlich besonders profitieren von der Reduzierung, weil hoher Umsatz davon 12% sind natürlich dann mehr als von kleinen Betrieben. Wir gehen davon aus, immer natürlich vor dem Hintergrund, den Sie sagen, dass es natürlich auch mir bekannt ist, dass immer wieder Betriebe straucheln. Das kennen wir, seit wir Gastronomie begleiten als Gewerkschaft. Das ist in der Branche leider nichts Neues, dass es immer wieder so Wellenbewegungen, Schließungen von Betrieben gibt. Das kann man auch in den Unterlagen und in den Statistiken immer sehen. Das Problem im ländlichen Raum, und das ist ja das, worum es angeblich geht, also Betriebe im ländlichen Raum in strukturschwachen Gegenden zu erhalten. Viele davon sind ja auch sozusagen Gaststätten neben den Fußballplätzen und so weiter. Und da kann man sehen, dass sich das natürlich in den letzten Jahren verändert hat. Also die machen nicht mehr 24, also 7 Tage die Woche, sondern das sind dann gerade im ländlichen Raum werden zu feiern, werden zu anlässlich von Fußballspielen, werden am Wochenende in Ferien und so weiter wird geöffnet. Und dennoch werden diese natürlich nicht besonders davon profitieren, weil die Umsätze gar nicht so hoch sind. Entsprechend ist das, was man dann sozusagen zusätzlich erwirtschaftet, auch nicht besonders hoch. Deswegen ist, glaube ich, diese Maßnahme, wenn man in strukturschwachen Gebieten im ländlichen Raum Unternehmen stützen will, ist, glaube ich, eine Gießkanne, die Mehrwertsteuer, also die diese Senkung ja bedeutet, Stichwort Systemgastronomie, ist, glaube ich, das falsche Instrument.
Frau Achwem, bitte, Sie haben noch die Möglichkeit der Nachfrage.
Ja, vielen Dank für diese sehr eindeutige Antwort. Sie sagten, als Betriebe, die hauptsächlich von der Senkung profitieren, sehen Sie die Systemgastronomie. Haben Sie eine Idee, was gezielter zu machen wäre, wenn es dann eben an die kleineren Betriebe gehen sollte, dass es das wird oder was getan werden kann in diesem Bereich, damit eben auch, und davon ist gesprochen worden, ich sag mal, die privaten Verbraucherinnen bzw. die Kundinnen der Gastronomie auch gesicherter was von dieser Steuersenkung haben oder eben auch die Beschäftigten der Gastronomie, von denen wir auch gerade eben gehört haben, dass die am ehesten in dem Bereich sind. Das ist ja bekannt, wo es dann mindestlohnrelevant wird und auch mal drunter fällt. Was wäre aus Ihrer Sicht das richtige Instrument dann?
Ich glaube, die Frage,
Frau Dr. Uhl,
entschuldigen Sie, danke. Ich glaube, die Frage nach den Beschäftigten müssen Sie in eine zweite Runde mitnehmen, weil es sind nur noch 44 Sekunden. Deswegen nur noch mal ganz gezielt auf diese Frage, wird das eigentlich weitergegeben an die Konsumentinnen ja oder an die Verbraucherinnen, an die Gäste? Das war ja eine Ihrer Fragen. Da gehen wir eher davon aus, dass es nicht weitergegeben wird. Gibt es ja auch viele Indizien. Also der DEHOGA in seiner Stellungnahme macht keinen Hehl daraus, dass es wahrscheinlich nicht so weit kommt. Alle veröffentlichten Stellungnahmen von Gastronomen nach der Ankündigung waren immer so eine Nein, wir geben das nicht an in der Tendenz, wir geben das nicht an die Gäste weiter. Und das entspricht, wenn man ehrlich ist, auch den Befunden sowohl in genereller Mehrwertsteuersenkungen, die, wenn man ins Große guckt, selten weitergegeben werden und nur zu geringem Umfang. Und es entspricht aber auch den konkreten Erfahrungen in Frankreich, in Schweden und an anderen Orten, wo es genau um diese ging und wo sie auch nicht weitergegeben worden sind.
Für die AfD-Fraktion hat Herr Douglas das Wort.
Danke. Die Frage richtet sich an Professor Söllner. Stichwort Umsatzsteuersatz. Und zwar, Sie pflichten ja dem Bundesrechnungshof bei, Stichwort weitere Ermäßigungstatbestände, Kompliziertheit des Umsatzsteuerrechts in der Praxis und so weiter. Können Sie uns bitte erläutern, welche Maßnahmen notwendig wären, um das Umsatzsteuerrecht zu vereinfachen, ohne das Aufkommen aus der Umsatzsteuer wesentlich zu verringern?
Herr Professor Söllner, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Douglas, für die Frage. Zunächst mal möchte ich sagen, dass die vorgeschlagene Absenkung des Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie auf 7% natürlich ihr Ziel insofern erreichen wird, als dass hier Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden, als dass Abgrenzungsprobleme deutlich geringer werden, wie die Frau Hartges ja schon an verschiedenen Beispielen sehr plastisch dargestellt hat. Gleichzeitig kann man sich die Frage stellen, ob es wirklich diese Mehrwertsteuer von zurzeit 19% ist, die die Unternehmen, die die Gastronomie am meisten belastet. Also das ist vielleicht nur anekdotische Evidenz, aber die Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe, bisher beklagen sich am meisten über die bürokratischen Lasten und nicht über diese 19% Mehrwertsteuer. Da haben sie eigentlich kein großes Problem damit. Im Übrigen, die Argumente, die von Frau Hartges vorgetragen worden sind zur Entlastung der Gastronomie, die lassen sich natürlich so und in ähnlicher Form für so ziemlich jede Branche vortragen, sodass ich jetzt auch nicht unbedingt einen zwingenden Grund sehe, ausgerechnet die Gastronomie zu entlasten. Im Übrigen, und da möchte ich auf Ihre Frage zu sprechen kommen, Herr Douglas, im Übrigen ist es natürlich so, und das hat der Bundesrechnungshof, von dem heute kein Vertreter anwesend ist, auch schon ausgeführt, dass im Laufe der letzten Jahre immer ein Ermäßigungstatbestand nach dem anderen geschaffen wurde. Also Hotelübernachtungen ist losgegangen, hier dann wieder jetzt die Gastronomie. Das hat zu einem richtigen Wildwuchs geführt, dieser Ermäßigungstatbestände. Und bevor man jetzt wieder einen neuen einführt, wäre es, und da bin ich einer Meinung mit dem Bundesrechnungshof, angezeigt, dieses System, wenn man überhaupt noch von einem System sprechen kann im Moment, grundsätzlich mal zu durchforsten, zu überarbeiten und vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ja, dass man wirklich hier diesen Wildwuchs etwas zurückschneidet. Aber, und da möchte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen und noch einen, ich sage mal, radikaleren Vorschlag zur Vereinfachung unterbreiten an dieser Stelle. Selbstverständlich wird es immer Wettbewerbsverzerrungen geben, wird es immer Abgrenzungsprobleme geben, wenn ich einerseits den normalen Steuersatz habe, andererseits den ermäßigten Steuersatz. Von daher sollte man zumindest mal darüber nachdenken, ob man diesen ermäßigten Steuersatz nicht komplett abschaffen sollte und stattdessen den normalen Steuersatz, den Regelsteuersatz ausweiten, dafür aber absenken, sodass das Umsatzsteuervolumen insgesamt gleich bleiben würde. Auf die Art und Weise, denke ich, könnte man viele Abgrenzungsprobleme, viele Probleme in Sachen Wettbewerbsverzerrung ein- und für alle Mal gründlich lösen. Wobei natürlich, wenn man diesen Schritt gehen würde, auch festgezurrt werden müsste, dass dann nicht wieder im Laufe der Zeit die verschiedenen Interessenverbände es schaffen, auf politischer Ebene dann neue Ausnahmetatbestände, einen neuen ermäßigten Steuersatz durchzusetzen. Also das wäre mein Vorschlag an dieser Stelle, zumindest Anregung zum Nachdenken mal, wobei ich ein bisschen skeptisch bin, dass der auf große Resonanz stoßen wird. Vielen Dank.
Sie haben das Wort noch.
Ja, danke, das war für die Runde, bin ich durch.
Danke. Dankeschön. Dann gebe ich weiter an die Unionsfraktion. Herr Professor Dr. Heller, bitteschön.
Ja, meine Frage richtet sich an den Bund der Steuerzahler, Frau Karwe-Gessler. Wir haben in der ersten Runde die Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschalen in den Blick genommen. Wir sehen die Steuergesetze an verschiedenen Stellen, Deckelungen, Pauschalen, Höchstgrenzen vor. Wenn Sie mal die Gesamtheit bewerten? Sehen Sie an anderer Stelle noch den Bedarf einer Dynamisierung von Pauschalen oder Höchstbeträgen?
Frau Kabe-Gessler, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Hiller. Vielen Dank, Herr Görke. Ja, grundsätzlich sind wir immer der Auffassung, schon seit Jahren, dass sämtliche Pauschalen im Einkommensteuerrecht, aber nicht nur im Einkommensteuerrecht, sondern auch in den anderen Gesetzen, immer mit den Jahressteuergesetzen kontrolliert werden sollten und im Prinzip dann auch insbesondere im Zuge der Inflationssteigerung angepasst werden sollen. Wir haben in unserem gerade im Einkommensteuerrecht Pauschalen, die seit Jahrzehnten, kann man sagen, nicht angepasst wurden. Also da gibt es Pauschalen, die sind mehr als 20, manche sogar 70 Jahre alt und haben seitdem allenfalls die Umrechnung erfahren, als es von D-Mark zu Euro ging. Aber mehr passierte dann auch nicht. Also zum Beispiel der Werbungskostenpauschbetrag für sonstige Einkünfte, der ja insbesondere halt bei den Rentnern wirkt, der ist seit 1954 gleich geblieben. Und so zieht sich das durch. Es gibt halt im Prinzip auch Freigrenzen oder Freibeträge in der Gewerbesteuer, wie den Gewerbesteuerfreibetrag, der seit 2000 nicht angepasst wurde, oder Schuldzinsenabzug für Überentnahmen. Und das geht halt allgemein auch in die Sonderausgaben, wenn man da halt schaut. Hier gibt es ja auch verschiedene Pauschbeträge, unter anderem im Prinzip auch den Abzug für Spenden und Mitgliedsbeiträge an Parteien. Das zieht sich über den Paragraphen 34g bis über den 10 Absatz 4 oder 10a Absatz 2. Und da müsste man einfach mal grundsätzlich schauen, dass diese Beträge eben im Zuge der Inflation angepasst werden. Das führt teilweise zur Verdoppelung der Beträge, wenn man das über die Inflationsrechner zieht. Wir machen das regelmäßig und schauen danach. Nun hatten wir Jahre, wo die Inflation halt stärker gestiegen ist als weniger. Aber gerade diese alten Pauschalen, die müssten unbedingt angepasst werden. Aus unserer Sicht daher jedes Gesetzgebungsverfahren genutzt werden, um das halt durchzuführen, beziehungsweise sogar teilweise Pauschalen empfehlen wir, eben auf Räder zu stellen, sodass man halt mit jedem Jahr, wo dann halt insbesondere Inflationsanpassungen erfolgen, auch beim Grundfreibetrag, die entsprechenden Anpassungen erfolgen. Bei der Ehrenamtspauschale könnte man auch darüber nachdenken, das in den Kontext mit der Mindestlohnanpassung zu setzen, weil wenn der Mindestlohn steigt, dann könnten halt auch solche Pauschalen an sich mit angehoben werden. Also da gibt es ja verschiedene Mechanismen, die an der Stelle möglich sind. Wir haben in unserer Stellungnahme grundsätzlich mal einzelne Pauschalen berechnet und regen da halt grundsätzlich an, diese Pauschalen eben immer mit der Inflation anzuheben.
Herr Professor Hiller, Sie haben ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal die Nachfrage. Jetzt haben Sie ja ein ganzes Paket an Pauschalen und an Möglichkeiten aufgezeigt. Wenn Sie es jetzt in eine Empfehlung ummünzen würden, wo würden Sie denn als Erstes rangehen?
Frau Kabe, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Also am ehesten würde ich wohl rangehen an die Pauschalen, die halt seit Jahren keine Anpassung erfahren haben. Also das kann man ja ganz einfach rausfinden. Und wenn ich hier halt Pauschalen habe aus den 50er Jahren oder Anfang der 2000er Jahre, die seitdem nicht mehr angefasst wurden, und das sind halt über 20 Jahre her, dann würde ich halt an der Stelle schon mal anfangen. Und das kann man ja ganz einfach ermitteln. Und die dann halt eben einfach aufgrund der bis dahin eingesetzten Inflationen anpassen. Natürlich dann auf Beträge, die in irgendeiner Form auch gängig sind und passend sind. Also jetzt nicht vielleicht auf 54 oder 53 Euro, sondern dann eben halt auf volle auch aufrunden. Aber da würde ich dann halt einfach mal in die Pauschalen gehen, die halt eben, wie gesagt, seit 2000 nicht angepasst wurden. Zum Beispiel. Also mehr als 20 Jahre und mehr.
Das war doch eine klare Antwort. Gibt es noch weiteren Bedarf bei der Union?
Ich glaube, 40 Sekunden reichen für die Beantwortung nicht mehr. Ich nehme es in die nächste Fragerunde mit auf.
Vielen Dank, Herr Professor Hiller, für Ihre Möglichkeiten, die Sie uns eingenommen haben. Kollege Vogel von der SPD-Fraktion hat das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, und auch an Sie, liebe Expertinnen und Experten, erstmal herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Expertise und natürlich auch für die Stellungnahmen, die eingegangen sind. Meine Frage geht an Frau Professor Dr. Weitemeier, online zugeschaltet. Hallo erstmal auch von dieser Stelle. Und uns geht es als Erstes um das Thema der Steuerfreistellung von Prämien von olympischen und paraolympischen Medaillengewinnern. Und zwar haben wir im Koalitionsvertrag bereits uns vereinbart, die Prämien für solche olympische, paraolympische Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner steuerfrei zu stellen. Unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler erbringen Außergewöhnliches für unser Land. Und mit dieser Steuerfreistellung im Medaillenprämien können wir ihnen natürlich eine verdiente Wertschätzung entgegenbringen. entgegenbringen und sie gleichzeitig in ihrer ja doch häufig finanziell herausfordernden Situation und sportlichen Laufbahn unterstützen. Und das halten wir natürlich für eine sehr gute Idee. Wir wollen natürlich nach Ihrer Meinung, Expertise fragen, wie bewerten Sie dieses Vorhaben? Welche Wirkung kann eine solche Maßnahme auf die Förderung des Spitzensports entfalten? Und wie könnte eine solche Regelung überhaupt ausgestaltet werden? Da würden wir Sie gerne mal fragen.
Frau Professor Weitemeier, Sie haben das Wort und sind zugeschaltet. Bitte schön.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, online teilzunehmen. Wir haben am Freitag und Samstag eine große Tagung über die Fragen, die wir hier auch debattieren. Da müssen wir natürlich viel vorbereiten und ich spare mir dann die Reise nach Berlin. Ja, das ist eine höchst interessante Frage. Ich habe schon seit einiger Zeit Überlegungen für eine Doktorarbeit, wo man sich mal die Sportförderung international vergleichend anschaut. Das sind ja nicht nur die Olympiamedaillen, die dort im Raum stehen, das sind ja auch Zuschüsse, das sind Gelder, Prämien, die Sportler bekommen. Das ist auch die Frage, ob ein Sportler wirklich Gewerbetreibender sein muss oder nicht vielleicht wie ein Künstler als Freiberufler agieren kann. Das ist eine höchst komplexe Fragestellung. Und ich weiß natürlich, das haben wir ja auch diskutiert bei den letzten Olympiaden, dass viele Länder solche Medaillengewinne steuerfrei stellen. Und man fragt sich, wie ist eigentlich die Sportförderung in Deutschland aufgestellt? Das können wir natürlich jetzt in der ganzen Breite und Tiefe hier nicht erörtern. Wie gesagt, das müsste man mal wirklich systematisch rechtsvergleichend aufbauen. Und da arbeite ich gerne mit. Bei den Medaillen kommt natürlich ein Problem dazu, dass sie sozusagen Dry Income sind. Wir sprechen dann davon, wenn jemand eine Zuwendung bekommt, aber eine Sachzuwendung, auf die er Steuern zahlen muss, die aber nicht liquide ist, also keine Geld, kein Gehalt, sondern eine schöne Medaille, die im Schrank steht und die ich natürlich nicht zu Geld machen kann oder zu Geld machen will. Und darauf dann eine Steuer zu erheben, ist ja nochmal besonders unangenehm für den Sportler, die Sportlerin. Ich könnte mich da durchaus dafür aussprechen, das sozusagen in einem ersten Schritt anzugehen, gerade wegen dieser Dry-Income-Problematik und aber einmal grundsätzlich über die Besteuerung des Sports nachzudenken. Ich habe einen Doktor Randen, der über die Besteuerung von Schiedsrichtern etwa promoviert. Und das sind ja auch die vielen Personen, die da am Wochenende auf dem Feld stehen und pfeifen müssen und dann möglicherweise sich auch noch gegen Anfeindungen wehren müssen. Auch da ist die Frage, sind das wirklich alle Gewerbetreibende? Was kann man da erreichen? Der Vorschlag, etwa den Gewerbesteuerfreibetrag zu erhöhen, würde den Personen sicherlich auch helfen. Also das ist ein Gesamtkonzept, bei dem man sich steuersystematisch schwer tut, sozusagen so Einzelthemen rauszupicken. Aber ich finde dieses Einzelthema durchaus geeignet, weil, wie gesagt, die Goldmedaille hat einen gewissen Wert. Die hat man sich erarbeitet, aber man kann oder will sie auch nicht verkaufen, um davon die Steuer zu bezahlen.
Vielen Dank. Gibt es noch Bedarf? 36 Sekunden. Herr Vogel, bitte.
Ich glaube, in 30 Sekunden nicht mehr. Danke.
Vielen Dank. Dann geht es mit der AfD weiter. Herr Douglas, bitte schön. Sie sind der nächste Fragesteller.
Dankeschön. Nochmal eine Frage an Herrn Söllner, diesmal in Bezug auf die Entfernungspauschale. Sie begrüßen zwar die Erhöhung der Entfernungspauschale, glauben aber, dass die 38 Cent nicht sachgerecht und eigentlich vom Verkehrsmittel abhängig gemacht werden müssten. Warum ist das so oder warum sehen Sie das so? Und die zweite Frage, was halten Sie generell von einer Steuerpolitik, die versucht, mit zahlreichen Einzelmaßnahmen tatsächliche oder auch gefühlte Ungleich- oder Ungerechtigkeiten auszugleichen? Dankeschön.
Herr Professor Söller.
Ja, danke schön. Gut, dass die Entfernungspauschale jetzt erhöht werden soll auf 38 Cent pro Entfernungskilometer, und zwar ab dem ersten Kilometer, ist längst überfällig. Allerdings werden damit die tatsächlichen Kosten, die bei der Benutzung beispielsweise eines Kraftfahrzeugs entstehen, bei weitem nicht gedeckt. Also selbst ein Kompaktfahrzeug wie der VW Golf, da tragen die Gesamtkosten pro Entfernungskilometer je nach Motorisierung zwischen 106 und 178 Cent, also weit entfernt von den 38 Cent, die hier zugestanden werden. Auf der anderen Seite würden die Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrradfahrer, Fußgänger außerdem überkompensiert dadurch. Man könnte jetzt daran denken, eine verkehrsmittelabhängige Entfernungspauschale zu gewähren, was aber meiner Meinung nach zumindest an den zu hohen Kontrollkosten scheitern würde. Grundsätzlich, und damit komme ich auf den zweiten Teil Ihrer Frage zu sprechen, grundsätzlich muss man sich natürlich die Frage stellen, inwieweit so diese Entfernungspauschale überhaupt als Werbungskostenabzug zugelassen werden sollte. Ich meine, laut § 12 Nummer 1 Einkommensteuergesetz sind ja diese gemischt veranlassten Aufwendungen grundsätzlich nicht abzugsfähig. Gemischt veranlasste Aufwendungen sind also Aufwendungen, die teils betrieblicher, teils privater Natur sind. Und die Länge des Weges von der Wohnstätte bis zum Arbeitsplatz, das ist natürlich eine wesentliche, eine private Entscheidung, wo ich meinen Wohnsitz dann habe, wie ich den wähle. Und von daher kann man sich schon mal überlegen, ist es gerechtfertigt, hier diese Kosten abzugsfähig zu machen. Das ist natürlich jetzt ein Besitzstand, lange Gewöhnung der Steuerzahler daran. Das würde natürlich große Probleme geben, das jetzt irgendwie rückgängig zu machen. Aber ich denke, im Zuge einer grundsätzlichen Reform der Steuerpolitik, des Steuersystems, könnte man auch an diese Frage rangehen. Sie haben ja gesagt, dass immer mehr Ausnahmetatbestände, immer mehr Sonderregelungen geschaffen werden durch die eine, durch die andere, durch die dritte Interessengruppe, die da arbeitet. Ich würde als Finanzwissenschaftler dafür plädieren, solche Ausnahmetatbestände, von denen letztendlich die Entfernungspauschale auch einer ist, auch wenn sie jetzt schon so lange existiert, solche Ausnahmetatbestände abzuschaffen, die Abzugsmöglichkeiten einzuschränken und stattdessen den Tarif stark abzusenken. Das heißt also, das Motto muss jetzt nicht sein, wir entlasten mal hier und hier punktuell und im Übrigen pressen wir die Bürger aus wie eine Zitrone, sondern wir verbreitern die Bemessungsgrundlage und senken die Steuersätze allgemein und für alle, was natürlich auch mit erheblich geringerem Bürokratieaufwand einhergehen würde. Vor 10 Jahren gab es mal schon einen ähnlichen, oder vor über 10 Jahren einen ähnlichen Vorschlag vom Paul Kirchhoff, der leider Gottes nicht allzu weit gekommen ist im politischen Betrieb. Letzte Woche ist, soweit ich weiß, über einen ähnlichen Vorschlag Ihrer Fraktion, Herr Douglas, im Bundestag abgestimmt worden. Ich weiß das genaue Ergebnis nicht, kann es aber gut vorstellen. Er geht meiner Meinung nach in eine sehr gute Richtung. Und es wäre zu hoffen, dass er ein bisschen ernst genommen wird und an der Stelle die Aufmerksamkeit erfährt, die ihm gebührt. Denn eine grundlegende Neugestaltung unseres Steuersystems weg von diesen Ausnahmen, von diesen Sonderregelungen, von dieser kleinteiligen Steuerpolitik hin zu einer richtigen systematischen, ordnungspolitisch konformen Steuerpolitik, das würde ich mir wünschen. Und da bin ich nicht der einzige Finanzwissenschaftler, der sich das wünschen würde. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort geht an den Abgeordneten Günzler, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine weitere Frage an den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Herrn Neuendorf. In dem Gesetzentwurf wird ja auch zum E-Sport was geregelt, die Gemeinnützigkeitsfrage. Der E-Sport wird im Sinne dieses Gesetzes, also der Abgabenordnung, als Sport definiert. Schafft das die notwendige Rechtssicherheit, die Sie brauchen bei Ihren Vereinen, die E-Sports-Abteilung anbieten? Dann eine weitere Frage, wenn noch Zeit ist. Es geht noch mal um die steuerliche Freistellung von Prämien für gewonnene Medaillen. Das, glaube ich, war ein Missverständnis. Frau Professor Weitemeier hat die Medaille an sich genommen, sondern es geht hier bei der Steuerfreiheit um die Prämie, die dafür gewährt wird. Und eine Anmerkung noch als Fußballschiedsrichter, wäre ich natürlich sehr angetan, die Dissertation dann mal zu sehen, um zu gucken, ob ich alles richtig gemacht habe. Aber jetzt die Frage.
Genau, die Frage ist an Herrn Neuendorf gerichtet, bitte.
Soweit ist es noch nicht. Danke. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Moment, wir müssen Sie noch ins Bild bringen. Klein mal mit der Kamera, das funktioniert nicht so richtig. Klein Moment. Wir halten die Uhr an. Immer mit der Ruhe, liebe Kollegen. Ja, wir geben zu.
Alles klar? Gut. Der VAR. Haben wir gerade auch eine schöne Debatte. Ja, also ich glaube, vielleicht um das nochmal deutlich zu machen, das ist in der Tat, glaube ich, bei Frau Weitemeier auf die Medaillen bezogen gewesen. Wir reden ja über die Prämien und wenn man über Prämien redet, dann ist es vielleicht nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, wie gestaltet sich das denn? Ich glaube, für eine Goldmedaille bekommt man 20.000, für eine Silber 15 und für eine Bronze 10.000 Euro. Die müssen, die werden durch 12 geteilt, also man durch 12 in 12 Monatsraten ausgezahlt, so ist im Moment das Prozedere. Und das Steueraufkommen, was sich zuletzt daraus ergeben hat, das waren roundabout 400.000 Euro. Also ein überschaubarer Betrag, wenn man den gesamten Bundeshaushalt zugrunde legt. Nun ist es für uns als DFB natürlich ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, weil der Fußball kann maximal 2 Medaillen gewinnen bei Olympischen Spielen, nämlich bei den Frauen und bei den Männern bei den jeweiligen Fußballturnieren. Aber ich glaube, es ist durchaus im Sinne auch des gesamten Sports und des DOSB, wenn ich mir das erlauben darf, zu sagen, dass das klang ja gerade auch schon bei Frau Weitemeier an, dass wir, glaube ich, alles tun sollten, um diese herausragenden sportlichen Leistungen auch entsprechend zu würdigen und zu honorieren. Vielleicht auch noch der Hinweis sei mir auch erlaubt, wenn man mal den Blick über die Grenzen schweifen lässt, dann wird man leicht erkennen, dass im internationalen Vergleich die Prämien, die wir hier zahlen, relativ moderat sind. Und insofern ist, glaube ich, umso dringlicher wäre, wenn man hier zu einer Steuerbefreiung kommen könnte. Die Bemerkung vielleicht dazu. Beim Thema E-Sport ist das alles entscheidende Wort. Das hat Herr Günzler auch schon in seiner Frage eigentlich schon so formuliert. Uns geht es vor allen Dingen darum, im Fußball, dass wir hier eine Rechtssicherheit bekommen. Ich glaube, das ist durch die jetzige Vorlage auch gewährleistet, dass wir eine rechtssichere steuerliche Abgrenzung bekommen. Das ist in der Vergangenheit immer wieder an die Landesverbände, an die Kreisverbände, aber auch an uns in den DFB herangeführt worden. Was dürfen wir eigentlich im Bereich E-Sport und was dürfen wir nicht? Wenn wir hier jetzt eine gewisse Klarheit bekommen und eine Regelung zur Gemeinnützigkeit des E-Sports sicherstellt, dass auch ehrenamtlich geführte Vereine in ihrem ideellen Bereich dann E-Sport-Angebote anbieten können, dann ist uns damit sehr geholfen. Und wir freuen uns, dass diese Klarstellung jetzt erfolgen soll. Das vielleicht kurz die beiden Hinweise, die ich dazu geben möchte.
Vielen Dank, Herr Neundorf. Herr Günzer.
Sehen Sie ein Problem darin, dass ja derzeit jedenfalls nicht im Gesetz geregelt ist, was E-Sport eigentlich darstellt? Gibt es da eine Auffassung im Deutschen Fußballbund? Das müssten wir ja wahrscheinlich dann untergesetzlich irgendwann regeln. Was subsumieren wir unter diesem Begriff?
Genau, das ist. Herr Neuendorf, Sie haben das Wort.
Entschuldigung. Herr Vorsitzender. Ja, natürlich, jede Klarheit kann natürlich helfen. Es ist eine Debatte, das habe ich ja gerade gesagt, auch im Fußball. Was verstehen wir? Wir haben jetzt erstmal, hier wird jetzt der steuerliche Aspekt geregelt, was den E-Sport ausmacht, wie man ihn tatsächlich definiert. Das ist ganz klar. Nur für uns, das möchte ich hier auch betonen, sind es natürlich Spieler, die jegliche Gewaltszenarien und sonstige Dinge betreffen, dass das natürlich für uns ganz klar geregelt werden muss und ausgeschlossen ist, dass wir sowas in Sportvereine reintragen wollen. Das ist natürlich völlig indiskutabel. Und insofern eine Klarstellung dessen, was unter E-Sport zu verstehen ist, keine gewaltverherrlichenden Spieler. Was begreift man darunter? Da wäre es natürlich auch schon sehr hilfreich, wenn man hier entsprechende Leitplanken hätte.
Punktlandung mit den 10 Sekunden Nachschlag, den es gegeben hat. Und für die Fraktion Bündnis 90 Grünen hat der Kollege Schmidt das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich zunächst an Herrn Professor Dullien von der Hans-Böckler-Stiftung. Der Tourismusausschuss war vor wenigen Wochen in Estland und Lettland zu einer Delegationsreise, wo für die Speisegastronomie der Umsatzsteuersatz, der reguläre Umsatzsteuersatz gilt. Über 20% übrigens dort. Zeigt also ein Stück weit, dass die Speisegastronomie, wurde aber ja auch nicht behauptet, kaum in internationalen Wettbewerb steht. Gleichzeitig hatte jetzt Frau Hartges vorhin schon deutlich gemacht, dass die ökonomische Lage in der Gastronomie verbesserungswürdig ist. Meine Frage an Sie, welche Maßnahmen halten Sie da für zielführender als die Ermäßigung der Umsatzsteuer? Und wie könnte die Nachfrageschwäche, begegnet werden?
Ich hatte Sie so verstanden, dass Sie an Professor Dullien die Frage gestellt haben. Ja, bitte. Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Schmidt, ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich meine, grundsätzlich muss man sagen, wir haben in Deutschland allgemein zurzeit eine Nachfrageschwäche. Eine Nachfrageschwäche von den privaten Investitionen, aber auch eine Nachfrageschwäche vom privaten Konsum. Und das betrifft viele Branchen. Und wir können uns jetzt hier hinsetzen und alle möglichen Einzelbranchen durchgehen. Und wahrscheinlich drückt jede hier so auf die Tränendüse, dass man hinterher sagen würde, ja, eigentlich wäre es doch nett, wenn wir denen auch noch eine Ermäßigung geben. Das kann aber nicht zielführend sein, weil wir damit das Steuersubstrat massiv verringern und die Handlungsfähigkeit des Staates einschränken. Und deshalb, glaube ich, müsste es hier darum gehen, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stützen. Das ist auch etwas, was im Moment passiert. Wir sehen in unserer eigenen Prognose einen Aufschwung im nächsten Jahr, der getragen ist zum einen von der expansiven Fiskalpolitik. Das, glaube ich, ist auch richtig in der jetzigen Situation, aber auch getrieben vom privaten Konsum und von der Bauwirtschaft. Der private Konsum und die Bauwirtschaft, der private Wohnungsbau, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und hier ist ein Punkt, da sage ich jetzt nicht, was man machen kann, um zu stützen, sondern vielleicht, was man unterlassen sollte, um zu stützen. Wir haben zurzeit eine ziemliche missliche Diskussion darüber, was wir uns beim Sozialstaat noch leisten können und nicht leisten können. Und da wird gerne gesagt, da muss alles in Frage gestellt werden, die Rente muss gekürzt werden, mehr Eigenverantwortung bei der Gesundheit. Und wenn man eine solche Politik macht, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Menschen verunsichert sind. Und das endet natürlich am Ende auch in niedrigen Umsätzen im Gastgewerbe. Dankeschön.
Für die Fraktion hat auch Kollege Müller das Wort.
Genau, dann frage ich doch noch mal nach an Professor Dullien. Und zwar, Sie haben ja jetzt auch deutlich gemacht, was Sie von den Maßnahmen im Gesetz, also dass Sie die nicht so positiv bewerten. Vielleicht können wir das Bild einfach ein bisschen weiten, was Sie mitgeben würden, was tatsächlich auch anreizen würde, um Nachfrageimpulse zu setzen und die wirtschaftliche Lage zu verbessern. Wo würden Sie als erstes ansetzen?
Herr Professor Dullien, bitteschön.
Also man muss ja, herzlichen Dank nochmal für die Frage. Man muss ja, das ist ja in gewisser Weise eine Abwägung. Wir haben nicht unbegrenzte finanzielle Mittel und man möchte die Nachfrage stützen. Und zunächst, was ich gerade gesagt habe, sollte man jetzt die Nachfrage nicht schwächen. Das kann man mit öffentlichen Diskussionen tun. In anderen Bereichen kann man auch die Nachfrage dadurch schwächen, also zum Beispiel bei der E-Mobilität nach den Autos. Die Automobilbranche ist ja eine andere Krisenbranche bei uns. Da kann auch die Nachfrage geschwächt werden, indem Unsicherheit über den künftigen Technologiepfad geschaffen wird. Das ist etwas, was ich leider auch beobachte. Und das beobachte ich seit einigen Jahren. Statt zu sagen, E-Autos sind offensichtlich das, wo es hingeht, das sehen wir auch in anderen Märkten, dann zu sagen, wir brauchen Technologieoffenheit. Das Ergebnis ist, dass die Menschen dann abwarten und eben kein Auto kaufen. Und wenn man sich das perspektivisch anguckt, dann werden im Moment in Deutschland jedes Jahr 20-25% weniger Autos neu zugelassen als 2019. Das ist Nachfrage, die hier einfach fehlt. Wenn man jetzt sagen würde, wir haben Geld und wir möchten gerne die Nachfrage stärken, dann müssten das Maßnahmen sein, aus meiner Sicht, die vor allem Geringverdienende entlasten. Und hier könnte man ansetzen, entweder einen Freibetrag bei den Sozialversicherungen, da ist schon mal drüber geredet worden, oder man könnte auch die versicherungsfremden Leistungen aus der Krankenversicherung stärker über Steuern finanzieren und damit die Beitragssätze senken. Das wären alles Maßnahmen, mit denen man wirklich relativ zielgenau die Nachfrage ankurbeln könnte. Und die wären auch dazu noch verteilungsgerecht. Ganz herzlichen Dank.
Punktlandung, danke Ihnen auch. Und damit sind wir bei der SPD-Fraktion. Frau Heiligenstadt hat das Wort.
Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Frage richtet sich an Frau Professorin Dr. Weitemeier nochmal. Ich will einmal zur Freigrenze wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und Sphärenzuordnung kommen. Mit dem Gesetzentwurf haben wir ja die Freigrenze in § 64 Abgabenordnung auf 50.000 Euro wird beabsichtigt zu erhöhen. Das heißt, es werden weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer erhoben, wenn die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die nicht Zweckbetrieb sind, insgesamt nicht 50.000 Euro im Jahr übersteigen. Zudem wird klargestellt, dass steuerbegünstigte Körperschaften, die insgesamt aus wirtschaftlichen Tätigkeiten weniger als 50.000 Euro Einnahmen erzielen, keine Abgrenzung und Aufteilung dahingehend vornehmen müssen, ob diese Einnahmen dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder einem Zweckbetrieb zuzuordnen sind. Das wird die Vereine sicherlich sehr stark von Bürokratie entlasten. Meine Frage wäre aber konkret, wäre es sinnvoll, die Durchschnittssatzgrenze auch in § 23a Absatz 2 Umsatzsteuergesetz ebenfalls von 45.000 auf 50.000 Euro anzuheben? Und vielleicht, wenn Sie auch noch eine kurze Einschätzung dazu geben könnten, wie hoch Sie die Entlastungswirkung der Maßnahmen für die betroffenen Körperschaften einschätzen, auch wie viel insgesamt betroffen sein könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Frau Professorin Weitemeier, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Anhebung der Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ist sicherlich eine sinnvolle Entbürokratisierung. Wird der Betrag von 45.000 Euro aktuell auf 50.000 Euro angehoben? Das ist sozusagen mehr als nichts, aber nun auch nicht so wahnsinnig viel. Wenn man jetzt annimmt, diese 5.000 Euro mehr, daraus würde sich möglicherweise ein angenommener Gewinn von 2.000 Euro ergeben, dann wäre das bei einer steuerlichen Belastung von 30% rund etwa pro Organisation Steuermindereinnahmen von 600 Euro. Das ist sicherlich kein großer Steuerausfall für den Fiskus, führt aber zu einer gewissen Entlastung. Man denkt ja da so an Vereinsfeiern oder ein Bürgerfrühstück der Bürgerstiftung und ähnliche Bereiche. Dass man nun gleichzeitig diese Grenze heranzieht, um zu sagen, dann ist keine Sphärenabgrenzung mehr erforderlich, ist ein bisschen problematisch, weil im Grunde muss man als Organisation ja doch abgrenzen und aufzeichnen, was gehört zum Zweckbetrieb, weil wir dort auch wieder den erleichterten Mehrwertsteuersatz von 7% haben in § 12 USDG. Und deswegen ist eine Aufzeichnung allein aus umsatzsteuerlichen Gründen schon notwendig. Es wurde auch schon im Bundesrat berechtigterweise eingewandt, dass diese Ausnahmeregelung dann wieder Fragen aufwirft, wie ist es mit Verlusten im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb? Die sollen ja nicht durch den ideellen Betrieb, also durch Spenden etwa oder Mitgliedsbeiträge, quersubventioniert werden. Das ist nicht Sinn der Sache. Und da gibt es eine Rückausnahme jetzt im Entwurf, die ist aber auch unklar. Ich habe sie nicht verstanden. Ich war dann ganz erleichtert, dass der Bundesrat gesagt hat, er würde sie auch nicht verstehen. Also die Anhebung der Grenze ist zu befürworten. Die weitere Regelung, § 64 Absatz 3 Satz 2 Abgabenordnung, Entwurf würde ich nicht befürworten. Was sicherlich viel mehr bringen würde als Entbürokratisierung für die ganzen großen Wohlfahrtsorganisationen, für die 50.000 Euro ja im Grunde ein Klack sind, wäre, wenn man endlich die Klausel um das Erwerbswegen in § 66 AO streicht, die überflüssig ist, die durch den BFH überinterpretiert wird. Die Finanzverwaltung musste das dann letztlich aufgreifen wegen dieser BFH-Rechtsprechung. Und wenn man hier mal feststellen würde, es geht einfach nur darum, dass auch die Wohlfahrtseinrichtungen selbstlos tätig sein müssen und eine Sphärenabgrenzung, die Wohlfahrtspflege und die übrige Sphäre, die man jetzt dort machen muss, das ist wirklich Bürokratie, die komplett überflüssig ist, denn das ist eine Klausel, die hat sich so seit Jahrzehnten irgendwo fortgetragen. Im Grunde meint die nur, auch Wohlfahrtsorganisationen müssen selbstlos tätig sein, aber die leben ja im Grunde auch von öffentlichen Entgelten, die sind festgelegt, was die Krankenkassen, die Pflegekassen zahlen. Da wird jetzt nicht ein Zusatzluxus verdient. Das wäre ein Streichung von 1, 2, 3, 4 Worten, die mehr Abbau bringen als jetzt der 64 Absatz 3 Satz 2, der vorgeschlagen wurde.
Vielen Dank. Das Wort geht weiter an die Unionsfraktion, Herr Dr. Korbach.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine Frage an den Steuerberaterverband stellen, an Frau Mein. Ich habe Hemmungen, die Frage eigentlich zu formulieren, weil sie eigentlich ganz einfach ist. Frau Mein, wie beurteilen Sie das Gesetz? Gibt es eventuell Punkte, die wir hier noch nicht angesprochen haben, auf die Sie uns möglicherweise aufmerksam machen wollen?
Und dafür haben Sie 4,40, Frau Mein. Bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender Görke. Herzlichen Dank, Herr Dr. Korbach. Das ist ja wirklich innerhalb von 4:40 eine Herausforderung. Also grundsätzlich ist das Steueränderungsgesetz ja positiv zu sehen, weil es weitere Koalitionsvertragsmaßnahmen zügig umsetzt. Ich glaube, um Vertrauen in die Politik zu zurückgewinnen, ist es notwendig, dass der Koalitionsvertrag abgearbeitet wird. Unter diesem Blickwinkel könnte man sich auch die Umsatzsteuerabsenkung für Gastronomie und die Anhebung der Entfernungspauschale angucken. Ich würde ganz gerne was zu dem Thema von Frau Hartges sagen, was bisher noch nicht angesprochen wurde. Ich sehe natürlich auch, dass die Diskussion groß ist und dass es andere Töpfe gibt, die vielleicht auch mit dem Geld gestopft werden könnten. Aber ich würde gerne auch noch anführen wollen, dass eine Gastronomie auch ein Ort der Demokratiebildung ist. Das ist mir bisher ein bisschen zu wenig gekommen. Ich glaube, dass wir nach der Corona-Krise alle gut beraten sind, wieder rauszugehen und uns unter Menschen zu bewegen und zu diskutieren, weil die Corona-Krise auch dazu geführt hat, dass wir in unseren stillen Kämmerlein saßen und ich will nicht zwingend sagen, vereinsamt sind, aber vielleicht ein bisschen engständiger geworden sind. Insofern kann man diese Unterstützungsmaßnahme durchaus auch, ich will nicht zwingend sagen, begrüßen, aber man kann sie zumindest nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es zentral ist, und das hat die Koalition sich ja auch vorgenommen, in anderen Bereichen Entlastungen zu schaffen. Man denke an den Tarif im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, dass zur Mitte der Koalitionszeit man sich den Einkommensteuertarif angucken möchte und Entlastungen für die Mitte der Gesellschaft schaffen möchte. Insofern ist das vielleicht jetzt gar nicht so abschließend, die Diskussion um Entlastungen. Ein weiterer Punkt zur Gasthofe aus der Beratungsperspektive aus unserer Sicht wäre wichtig, aber es ist weniger ein gesetzlicher, mehr ein Hinweis oder eine Bitte an die Bundesregierung in Form des Bundesfinanzministeriums. Wir haben, wenn alles klappt, die Bundesratsbeschlussfassung erst kurz vor Weihnachten und dann ist auch gleich Silvester. Und es gibt ja durchaus diese bei den Silvesterfeiern die Menüs mit Festpreisen. Und da besteht durchaus die Frage, wenn Sie dann um 0 Uhr umschalten, wonach wird denn dann eigentlich der Umsatzsteuersatz bemessen, 19 oder 7? Da würde ich mich sehr freuen, wenn trotz der Unsicherheit des Ausgangs dieses Gesetzes und eines möglichen Vermittlungsverfahrens die Bundesregierung vielleicht schon vorzeitig vorsichtig andeutet, dass es, wenn das Gesetz durchgeht, dazu eine kulante Anwendungsregelung gäbe. Wie viele Minuten habe ich denn noch? Okay, 2. Dann kann ich den Zettel ja jetzt mal beiseite legen. Ich glaube, was auch wichtig ist und was ja auch kritisiert wurde vom Bundesrat, ist die Thematik mit den Betriebsveranstaltungen. Wir haben ich nenne das jetzt mal Regelungslücke seit 2015. In 2015, worum geht es mir? Es geht mir um die Besteuerung der Betriebsveranstaltungen und zwar um die Pauschale nach § 40 Einkommensteuergesetz. Wir haben 2014 eine Änderung des § 19 Einkommensteuergesetzes gehabt auf Basis einer BfH-Rechtsprechung, wo neu gesagt wurde, was sind Betriebsveranstaltungen und wie werden die dann begünstigt im Fall dieser 110 Euro Freibetragsgrenze. Da steht dann im Gesetz, Betriebsveranstaltung ist das. Und wenn Sie diese Betriebsveranstaltung als Arbeitgeber ausrichten und damit dem Arbeitnehmer Einnahmen zufließen, dann ist das steuerfrei, wenn der Betrag von 110 Euro zweimal im Jahr nicht überstiegen wird pro Arbeitnehmer und wenn diese Betriebsveranstaltung allen Arbeitnehmern angepasst wird. Das ist seit 2015 gesetzliche Lage. Jetzt gibt es im § 40 Einkommensteuergesetz die Pauschalbesteuerung 25%, wenn Sie eine Betriebsveranstaltung an Arbeitnehmer ausreichen. Also es ist eine, ich sage mal, im weitesten Sinne Begünstigung. Und bevor es zu der gesetzlichen Änderung 2015 kam, gab es in der Lohnsteuerrichtlinie die Anordnung, Betriebsveranstaltung plus 110 Euro plus allen Arbeitnehmern angeboten. Und diese Regelung galt auch für § 40 Einkommensteuergesetz. Und jetzt sagt der Bundesrat, wegen dieser Änderung kommt es jetzt dazu, dass Betriebsveranstaltungen. Vielleicht habe ich noch eine zweite Chance. Danke.
Das kann sein. Und damit geht das Wort weiter an die AfD-Fraktion. Herr Douglas, bitte.
Dankeschön. Nochmal an Professor Söllner gerichtet. Der erste Teil richtet sich an die oder bezieht sich auf den beigeordneten Antrag der Grünen. Da ist laut Antragsbegründung sollen die Entlastungswirkungen a. eine ökologische Lenkungswirkung entfalten, b. der Regierungsvorschlag würde von vor allem Gutverdienende entlasten, ich zitiere, c. von der Pendlerpauschale würden vor allem Männer profitieren und d. zivilgesellschaftliche Strukturen würden nicht ausreichend berücksichtigt. Da möchte ich wissen, was halten Sie von solchen Aussagen? Stimmt das oder sind Sie da anderer Meinung? Und als zweites, wie beurteilen Sie die geplante Anhebung des Mindesthebesatzes der Gewerbesteuer auf 280 bzw. 320%? Vielen Dank.
Herr Professor Söllner, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Douglas. Ja, gut. Schwierig, wo man anfangen soll. Aber vielleicht erst mal eines, dass die Gutverdienenden besonders profitieren von dem Regierungsentwurf. Damit ist wahrscheinlich gemeint die Erhöhung der Entfernungspauschale. Das ist auch schon mal an anderer Stelle hier kritisiert worden, dass ja die Gutverdienenden besonders profitieren würden, weil das Ausmaß der Steuerersparnis natürlich davon abhängt, wie viel ich verdiene. Je mehr ich verdiene, desto höher die Steuerersparnis. Aber das ist zwangsläufig immer so. Das ist doch kein Punkt zur Kritik, meine Damen und Herren. Das ist doch die Kehrseite des progressiven Steuertarifs. Wenn ich überproportional viel Steuer zahle, wenn ich mehr verdiene, dann kriege ich natürlich auch überproportional viel zurück, wenn ich was abziehen kann. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie halt einen linearen oder proportionalen Tarif einführen. Also das ist für mich ein nicht nachvollziehbarer und eigentlich auch nicht haltbarer Kritikpunkt. So, das wäre das eine. Dann lesen wir hier, dass eine zielgenaue, gerechte und nachhaltige Entlastung gefordert wird in dem Antrag der Fraktion der Grünen. Das ist genau das Gegenteil von der Steuerpolitik, wie ich sie mir und die meisten Finanzwissenschaftler, behaupte ich mal, sich vorstellen, nämlich eine nicht so kleinteilige, punktuelle, mit vielen Ausnahmen und Sonderregelungen gespickte Steuerpolitik, sondern ist vielmehr das Gegenteil notwendig. Ja, das Gegenteil, nämlich eine, ich habe es vorhin schon mal ausgeführt, eine Steuerpolitik mit weniger Ausnahmen, mit mehr Pauschalierungen und dafür mit niedrigeren Steuersätzen, damit das Steuerrecht eben nicht weiter noch mehr überfrachtet wird, als es ohnehin schon überfrachtet worden ist. Ich meine, es ist zwar richtig, dass in der Abgabenordnung steht, dass die Einnahmenerzielung bei Steuern auch Nebenzweck sein kann, dass es auch Lenkungssteuern geben kann, wenn das besonders gerechtfertigt ist, aber es ist ja nicht so, dass jede Steuer eine Lenkungssteuer sein muss und insbesondere die Einkommensteuer ist wirklich so sehr von diesen Lenkungstatbeständen überfrachtet, dass wir da nicht noch mehr davon brauchen, sondern im Gegenteil einen Rückschnitt dieses Wildwuchses. Also im Finanzministerium gab es ja vor kurzem diese Expertenkommission bürgernahe Einkommensteuer. Da sind erste vorsichtige Schritte in diese Richtung vorgeschlagen worden. Bis jetzt leider Gottes so, wie ich den Eindruck habe, ohne auf große politische Resonanz gestoßen zu sein. Gut, in dem Antrag der Fraktion der Grünen wird auch gefordert, den Mindesthebesatz der Gewerbesteuer auf 320% anzuheben. Wir bewegen uns dann immer mehr von einem Wettbewerbsföderalismus weg. Also das haben wir sowieso in Deutschland nicht. Und der Sinn und Zweck aus ökonomischer Sicht des Föderalismus ist ja, dass es einen gewissen Wettbewerb, eine gewisse Konkurrenz der Gemeinden gibt. Ja, dass die um Standortansiedlungen und Bürger konkurrieren, dass die versuchen, eben im Wege dieser Konkurrenz möglichst gute Leistungen anzubieten für die Bürger, attraktiv zu sein für die Wirtschaft. Und da gehören halt auch die Steuersätze dazu. Und warum sollte man diesen Wettbewerbsparameter also künstlich einschränken und den Kommunen wegnehmen? Also ich plädiere grundsätzlich mal
auch im Rahmen einer großen Steuerreform sowieso für die Abschaffung der Gewerbesteuer und erst recht für diese Einschränkung des Wettbewerbs zwischen den Kommunen. Wobei Gewerbesteuer kann natürlich vielleicht so viel an der Stelle noch nicht ersatzlos wegfallen, sondern man würde die dann ersetzen, so wie es die Finanzwissenschaft schon seit Jahren und Jahrzehnten fordert, zumindest in weiten Teilen, durch ein Zuschlagsrecht der Kommunen auf die Einkommen und die Körperschaftssteuer. So, und dann. Ja, gut. Vielen Dank.
Genau, so ist das richtige Wort. Und das Wort geht an die Linksfraktion, Frau Ackerwilm.
Genau, ja, vielen Dank. Ich war jetzt eben mit den Fragen an Frau Dr. Uhl von der Gewerkschaft NGG nicht ganz fertig geworden, deswegen knüpfe ich da noch mal an. Kritisiert hatten wir die Gießkanne und der mangelnde Ausgleich für Gäste oder an Bedingungen für Beschäftigte, was diese steuerliche Entlastung anbetrifft. Und wir vermissen auch die im Koalitionsvertrag festgelegte Einführung einer allgemeinen Registrierkassenpflicht. Die sogenannte bargeldintensive Branche, dazu gehört dann auch die Gastronomie, verursacht ja deutliche Steuerschäden, wie wir wissen, von 15 Milliarden mindestens. Da ist nicht jeder Einzelne dran beteiligt, aber in der Summe scheint es da eben doch einige Probleme zu geben, die durch so eine Registrierkassenpflicht dann doch behoben werden könnten. Könnten Sie dieses Problem und mögliche Lösungen noch etwas genauer schildern?
Frau Dr. Uhl, bitte.
Vielen Dank. Ich würde tatsächlich gerne die Frage nach der Beschäftigung noch mal aufgreifen, die ich in der ersten Runde nicht beantwortet habe, weil die Zeit nicht gereicht hat. Ich möchte sie deswegen auch noch mal aufgreifen, weil ich zugegebenermaßen sagen muss, dass ich extrem verärgert war, als ich von Frau in der Stellungnahme des DEHOGA gelesen habe. Das hat Frau Hartges eben auch gerade noch mal wiederholt, dass die Arbeitskosten im Gastgewerbe laut Statistischem Bundesamt im zweiten Quartal 25 um 37,4% gegenüber dem ersten Quartal 22 gestiegen seien. Das ist ein komplett irreführendes und ich finde schon fast frech, ganz ehrlich, weil was ist das, was Sie da an Zahlen zitieren? Sie suggerieren, die Löhne wären gestiegen um 37% innerhalb von 2,5 Jahren. Das ist natürlich total Unsinn, weil es darum geht, dass der Arbeitskosten.
Klein Moment, ich bitte einfach, im Rahmen der Anhörung sachliche Wortbeiträge, also, auch keine Zwischenrufe und keinen Austausch zwischen den Sachverständigen, sondern Sie haben das Wort und können jetzt ausführen.
Unsinn ist gestrichen. Genau, mir ging es nur darum, was bedeutet diese Zahl, die Frau Hartges in den Raum stellt eigentlich. Es ist ein Index. Ein Index geht immer von einem Punkt 100 aus. 100 ist während der Corona-Zeit festgelegt worden, nämlich im Jahr 2000. Ja, im Jahr 2002, das ist der Ausgangspunkt von Frau Hartges, war der Index immer noch bei 100. Der Arbeitskostenindex, das schreibt sie zu Recht in ihrer Stellungnahme, misst vierteljährlich die Gesamtkosten, die Arbeitgebern durch ihre Arbeitnehmenden entstehen. Also Gesamtkosten, die die Arbeitgeber bezahlen an Löhnen etc. So, nun schauen wir mal. Wir reden über eine Corona-Zeit. Was war da zum Beispiel los? Also da war Kurzarbeit. Das heißt, im Jahr 2022, das Quartal, das Sie zitieren, gab es 244.078 Menschen in der Gastronomie im engeren Sinne in Kurzarbeit, die dann nicht von den Arbeitgebern bezahlt wurden, sondern von der Arbeitsagentur. Das heißt, das Arbeitsvolumen, also die Arbeitszeit, war viel geringer. Und entsprechend, heute sind es noch 490 Beschäftigte in Kurzarbeit. Und darauf beziehen sie dann ihren Index und ihr Argument der Arbeitskostensteigerung. Und das ist, gelinde gesagt, nicht seriös. Ist das angemessen als Bewertung? Ja, also es ist gelinde gesagt nicht seriös. Wenn ich tatsächlich in unsere Tarifverträge, die wir ja gemeinsam in 16 Tarifgebieten schließen, wenn ich darauf gucke, dann muss ich sozusagen in das Jahr ungefähr zwischen 2011 und 2015 zurückgehen, um eine solche Lohnsteigerung überhaupt abzubilden. Das heißt, wir reden nicht über einen Zeitraum von, wie Sie suggerieren, von 2,5 Jahren, sondern wir reden über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, innerhalb derer Beschäftigte in der Gastronomie Lohnsteigerungen von um die 35% bekommen haben. Und deswegen sage ich, ist dieses Deswegen ist mir das auch wichtig, das nochmal zu sagen, weil es was komplett Falsches suggeriert, wenn Sie mit dieser Zahl hausieren gehen, ja auch in anderen Veröffentlichungen. Das zeigt aber auch nochmal, und darauf haben Sie zu Recht hingewiesen, dass der Niedriglohn, dass der Mindestlohn sehr viele Gehälter in der Gastronomie strukturiert. Deswegen ist da, diese Menschen sind in Großteilen darauf angewiesen, dass sie Wohngeld beziehen, also dass sie sozusagen aufstockende Leistungen bekommen, indirekt ja eine Subventionierung dann auch des Gastgewerbes. Und gleichzeitig, und deswegen finde ich, muss ich auch noch mal darauf hinweisen, dass alles, was passiert an Steuersenkungen, sich immer daran messen lassen muss, was das kostet und ob das zielgenau ist. Und da sind wir dann noch mal bei der Zielgenauigkeit, habe ich vorhin schon gesagt, ist sie nicht. 4 Milliarden wird das kosten. 4 Milliarden, die dann auch die Beschäftigten nicht mehr haben, weil, darauf wurde hingewiesen, dass der Druck auf die Sozialsysteme ist extrem hoch gerade.
Vielen Dank. Das Wort geht an die Unionsfraktion. Professor Hiller, bitte.
Ja, meine Frage geht an den Bund der Steuerzahler. Und ich würde Frau Karwe-Gessler Sie um eine kurze Antwort bitten, weil ich dann noch mal aufgrund der jetzigen Stellungnahme meine zweite Frage an die DEHOGA richten würde. Wir haben ja gehört, dass das Steueränderungsgesetz als Jahressteuergesetz begriffen werden kann. Und jetzt gibt es ja an verschiedenen Stellen steuerliche Änderungen, die diskutiert werden, die dieses Jahr aber wahrscheinlich nicht mehr kommen werden. Ein Punkt ist zum Beispiel die Tax Law Kliniken im Steuerberatungsgesetz, die dieses Jahr nicht mehr kommen werden. Was halten Sie von dem Vorschlag, mögliche Änderungen wie beispielsweise die Tax Law Kliniken jetzt in das Steueränderungsgesetz hineinzuziehen, damit wir diese Punkte noch in diesem Jahr in die Umsetzung kriegen?
Frau Karwe-Gessler, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich sind ja die Idee der Tax Law Kliniken eine sehr positive, weil sie ja insbesondere die Ausbildung unterstützen, den Nachwuchsmangel gerade in der Steuerberatung unterstützen. Und einige Universitäten haben ja diese Tax Law Kliniken schon installiert. Und insofern dient ja der Vorschlag hier im Steuerberatungsgesetz auch nur, dass halt den Studenten hier eine gewisse Praxiserfahrung natürlich unter Anleitung und Kontrolle gegeben wird. Also aus unserer Sicht spricht jetzt nichts dagegen, diese Vorschrift vorzuziehen. Also ich hoffe, dass der Deutsche Steuerberaterverband das ähnlich sieht. Also insofern sehe ich keine Gefahr oder keinen Grund, das jetzt nicht schon vorzuziehen, weil insbesondere die praktische Ausbildung davon ja profitiert und Gefahren halt jetzt hier für die Beratenden, also die durch die Tax Law Kliniken beraten werden, sehen wir da auch nicht. Also insofern ist das, denke ich, ein guter Schritt, um insbesondere die Ausbildung und den Nachwuchsmangel hier zu unterstützen.
Herr Professor Heller, bitte.
Ja, ich habe es angekündigt. Frau Dr. Uhl hat ja die DEHOGA jetzt angesprochen in der Stellungnahme. Deswegen würde ich gerne der DEHOGA auch noch mal die Gelegenheit zur Erwiderung geben.
Das machen wir. Frau Hartges hat das Wort.
Ja, es ist schade, dass die Gewerkschaft NGG nicht an unserer Seite bei diesem Thema ist, weil die 7% definitiv viele Potenziale der Branche eröffnen. Die 7% sind keine Subvention. Sie sind ausdrücklich nach der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zugelassen. Danach können die Mitgliedstaaten neben der Nullbesteuerung 2 oder gar 3 Steuersätze einführen. Es gibt nur ein Land in der EU, das neben der Nullbesteuerung nur einen Satz hat, das Dänemark. Die zahlen aber daraus die sozialen Sicherungssysteme. Also es ist keine Subvention, es ist zulässig. In 20 EU-Staaten gilt für Speisen in der Gastronomie ein reduzierter Satz, nur um das mal sachlich einzuordnen. Die Aussage, dass gerade die Systemgastronomie profitiert, ist leider unzutreffend, weil es gibt dort Unternehmen, die machen zu 100% Umsätze, die mit 7% besteuert werden. To go, to drive in und so weiter. Bekannte Lieferdienste und auch bei den großen Burgerketten liegt der Anteil der 7% Umsätze bei gut, also fast 70%. Also das sind auch recherchierte Informationen, die ich habe, und das spiegelt sich ja auch in der Umsatzsteuerstatistik wider. Das heißt, die Unternehmen, es profitieren die Unternehmen, und das ist der Adressatenkreis dieser Maßnahme. Das ist die Masse unserer Betriebe, die Restaurants, die Gasthöfe, die Cafés, das sind die öffentlichen Wohnzimmer unserer Gesellschaft, und die Kollegin vom Steuerberaterverband hat es ja vorhin auch noch mal verstärkt. Ja. Es sind die wichtigen, unverzichtbaren Begegnungsorte, die zur Lebensqualität, zur Attraktivität der Innenstädte und des ländlichen Raums beitragen. Und um deren Zukunftssicherung geht es hier. Und das lasse ich nicht zu, dass das in dieser Form diskreditiert wird. Es ist eine richtige Maßnahme, eine richtige Investition in eine systemrelevante Branche mit einer hohen arbeitsmarktpolitischen Relevanz, einer hohen gesellschaftlichen Relevanz und wirtschaftlichen Relevanz. Danke.
Herr Professor Heller.
Frau Main, schaffen Sie das mit den Betriebsveranstaltungen jetzt nur in einer Minute?
Jetzt im Aufgalopp. Also, worum geht's?
Frau Main, bitte.
Oh, Entschuldigung. Oh Gott, Herr Görke. Entschuldigung. Danke, Herr Professor Heller. Also, worum geht's? Es geht darum, dass wir im Paragraph 40 Einkommensteuergesetz bei der Pauschalbesteuerung für Betriebsveranstaltungen im Moment nicht die Voraussetzungen haben, dass die Betriebsveranstaltung allen Arbeitnehmern angeboten werden muss. Und der Bundesrat wünscht sich das, weil es ja schon seinerzeit vor 2015 so auch galt wie bei der jetzt geltenden Regelung für 19 Einkommensteuergesetz. So, und jetzt spreche ich mich gegen den Vorschlag des Bundesrats aus, weil es ein immenser bürokratischer Aufwand wäre, das alles nachzuvollziehen, insbesondere bei mittleren und großen Betrieben. Wer wird wann, wo, wie eingeladen, wer kommt dann und so weiter und so weiter. Ich würde eher, weil es ja...
Sie müssen noch mal wiederkommen.
Das war nächstes Jahr, danke.
Eine Bemerkung außerhalb des Protokolls, bitte zu streichen. Vielen Dank. Damit sind wir beim letzten Fragesteller, dem Kollegen Behrens bei der SPD-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich freue mich, den Abschluss wieder machen zu dürfen. Meine Frage geht noch mal an die Deutschen Gewerkschaften und an Herrn Didier. Es geht um die Übungsleiterpauschale und die Ehrenamtspauschale. Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in ihrer Freizeit in Vereinen oder ehrenamtlich, was wir sehr begrüßen, da es uns gesellschaftlich miteinander stärkt. Es ist richtig, diejenigen besonders zu unterstützen, die sich intensiv als Trainerinnen und Trainer oder als Vorstandsmitglied einbringen, wie zum Beispiel durch steuerfreie Pauschalen. Und Bernd Neuendorf hat es ja eben für den Fußball noch mal ausgeführt. Der Entwurf der Steueränderungsgesetz sieht nun eine Erhöhung der Ehrenamtspauschale auf 960 Euro bzw. die Übungsleiterfreibetrag auf 3.300 Euro vor. Wie bewertet der DGB die Anpassung? Hält er die Erhöhung für ausreichend, um ehrenamtliches und nebenberufliches Engagement angemessen zu fördern? Und wie bewertet der DGB die Auslegung, welches Mandat zukünftig von den Pauschalen betroffen werden sein soll?
Herr Didier, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Behrens, für die Frage. Also bei der Novellierung von 326/26a sollte der Aspekt oder sollte man nicht nur auf diese quantitativen Aspekte achten, also wie hoch wird erhöht, wobei mir auch nicht so wirklich klar ist, woraus die unterschiedlichen prozentualen Erhöhungen herrühren, sondern wir sollten das nebenberufliche Engagement einerseits in der Weiterbildung nicht gewinnorientierter Organisationen auch mit in Betracht ziehen, dass dieses auch einerseits unter die Übungsleiterpauschale beispielsweise fallen sollte. Also wir haben in den Gewerkschaften, aber auch bei anderen Berufsverbänden sehr viele Menschen, die nebenberuflich sogenannter Teamerinnenarbeit nachgehen, also die sich in der Weiterbildung von Kolleginnen und Kollegen engagieren, wo sich die Frage stellt, weswegen sollte diese Weiterbildung beispielsweise bei Berufsverbänden anders behandelt werden, sofern es sich um nicht gewinnorientierte Berufsverbände handelt, will ich ausdrücklich betonen dabei. Warum sollte da eine andere Behandlung stattfinden als beispielsweise beim entsprechenden Engagement in kirchlichen Organisationen? Insofern würden wir einerseits halten wir an verschiedenen Stellen eine Ausweitung der Übungsleiterpauschale für wichtig und für gesellschaftlich sinnvoll und geboten. Und andererseits muss man natürlich auch dem Rechnung tragen, dass ein Übungsleiter, aber auch eine Ehrenamtspauschale nicht beliebig auf irgendwelche Tätigkeiten ausgeweitet werden sollte. Also wir machen zunehmend die Erfahrung, dass im karitativen Bereich etwa die Übungsleiterpauschale kombiniert wird mit anderen Arbeitsverhältnissen, auch oft mit geringfügigen, mit Arbeitsverhältnissen unterschiedlicher Art, und wir dabei auch eine Umgehung Umgehung von Normalarbeitsverhältnissen dabei auch resultieren. Also wir sollten einerseits die Missbrauchsgefahr der Übungsleiterpauschale und der Ehrenamtspauschale, dann rede ich jetzt mal so mit, vermeiden und andererseits aber auch gucken, wo ist es sinnvoll, entsprechende die Übungsleiterpauschale entsprechend auszuweiten, wo es auch gesellschaftlich sinnvoll ist. Also insofern hier einerseits, andererseits sich diesen qualitativen Kriterien als Gesetzgeber bitte noch mal zu nähern. Das insoweit dazu.
Ich bin noch an, gut, ich beeile mich noch mal, wir kriegen noch eine unter. Zukünftig sollen Steuerpflichtige mit doppelter Haushaltsführung ebenfalls die angehobene Entfernungspauschale von 38 Cent steuerlich geltend machen können. Der Bundesrat hat nun vorgeschlagen, für die doppelte Haushaltsführung einen monatlichen Höchstbetrag von pauschal 2.000 Euro festzulegen. Wie bewertet der DGB den Vorschlag, einen solchen höheren Höchstsatz einzuführen? Und wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Höhe von 2.000 Euro? Können dies nicht zu einer Benachteiligung von Arbeitnehmern führen, die aus beruflichen Gründen nicht an ihrem Hauptwohnsitz tätig sein können? So.
An Herrn Didier haben Sie die Frage gestellt. Ja. Bitte.
Ja, vielen Dank. Also ich kann vorausschicken, dass wir uns da jetzt mit unseren Mitgliedsgewerkschaften zu dieser speziellen Forderung des Bundesrates jetzt nicht explizit verständigt haben, wie wir dazu stehen. Insofern will ich es erstmal bei generellen Anmerkungen dazu belassen, von denen ich glaube, dass ich sie hier für den DGB so dann auch mit gutem Gewissen vertreten kann. Hier wird auch immer in Betracht zu ziehen sein, inwieweit auch der Arbeitgeber einerseits zur Kostenübernahme in die Pflicht zu nehmen ist. Also insofern ist das auch eine Diskussion, die wir nicht nur im Werbungskostenbereich, sondern auch im Betriebsausgabenbereich zu führen haben. Wenn ich etwa im Außendienst für ein Unternehmen in Norddeutschland tätig werden soll, wo ich dann auch wohne, und habe den Hauptarbeitsplatz irgendwo in Süddeutschland, dann, und ich muss zur Anlernphase darunter, denke ich, ist es da geboten, das sozusagen auch hier arbeitsrechtlich auch zu regeln, dass wir hier auch das mit in Betracht zu ziehen haben. Und daneben werden die haben wir es mit den hohen Mieten durchaus bei kurzfristiger Beschaffung von Wohnraum durchaus auch mal mit Beträgen zu tun, die 2.000 Euro schnell oder zumindest mal in der kurzen Frist übersteigen können. Also insofern würde ich sagen, gibt es ein einerseits, andererseits, was man sich wirklich dann noch mal genau anschauen muss.
Vielen Dank. Erst einmal den Kolleginnen und Kollegen. Erst einmal vielen Dank, dass wir auch im Zeitfenster geblieben sind durch Verzicht der Nachfrage. Und dann kann man auch mal ein bisschen toleranter sein, wie jetzt zum Schluss. Ich möchte mich bei Ihnen, meine Damen und Herren Sachverständigen, vor allen Dingen bedanken, dass Sie nicht nur in Berlin waren, beziehungsweise wie Frau Professor Weitemeier zugeschaltet waren, uns heute Rede und Antwort gestanden haben. Sehr kompetent und sachdienlich, auch wenn es ein bisschen disputhaft war. Aber das gehört zur der Demokratie. Vielen Dank. Und damit ist die Anhörung geschlossen.